Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Die Pandemie ist wie ein Brennglas, das zeigt, woran das deutsche Schulsystem seit langem krankt. Das sagt der Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung, Kai Marz. Das heißt auch, wenn die Pandemie vorbei ist, sind die Probleme nicht vorbei. Wie ist die Situation und was können wir daraus machen? Schule in der Pandemie, verloren zwischen Chaos und Verunsicherung. Das ist der Titel für den heutigen Wortwechsel mit Anjo Geno, dem Landesschulsprecher aus Berlin, Aline Hasler, der Schulleiterin Lernwerft Kiel, Lehrerin und Wissenschaftlerin, Andreas Schleicher, dem Bildungsdirektor der OECD und Initiator der PISA-Studie und Christine Streichert-Klevo von der SPD, sie ist Bildungs- und Kultusministerin Saarland. Die extrem hohen Infektionsraten in der Omikron-Welle sind eine ebenso extreme Herausforderung für Schüler, Eltern, Lehrer und Politiker. Frau Streichert-Klevo, wie sieht es aus? Ist das Chaos mit Omikron an den Schulen angekommen?
Also ich glaube, erstmal haben unsere Schulen seit 2 Jahren Krisenmanagement hinter sich. Natürlich ist es jetzt eine ganz extreme Situation, weil wir in der gesamten Gesellschaft viele Fälle haben. Und das bleibt natürlich an den Schulen auch nicht aus.
Anjo Geno, der Schulsprecher in Berlin. Wie sieht es aus bei Ihnen?
Also unter den Schülern gibt es große Sorgen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben sehr hohe Inzidenzen, die höchsten von allen Altersgruppen. Und wir müssen aktuell gucken, wie wir über die Runden kommen. Die Schutzmaßnahmen in den Schulen reichen uns nicht aus und Digitalisierung ist auch noch in den Startfugen quasi.
Aline Hasler, Sie beginnen in der nächsten Woche am 1. Februar als Schulleiterin in der Lernwerft in Kiel, eine besondere Schule, über die Sie später noch mehr erzählen. Wie stellt sich für Sie gerade die Situation an den Schulen? Da rauscht Omikron durch?
Ja, in der Tat, das ist so. Wir stellen uns jeden Tag auf neue Situationen, neue Bedingungen ein. Und ich kann da nur das Kollegium und alle meine Kollegen an der Schule loben, wie gut das trotz der äußeren Umstände läuft. Und auch natürlich die Schülerinnen und Schüler loben. Es ist immer noch im Angesicht der steigenden Zahlen handelbar.
Das ist fast überraschend zu hören angesichts der hohen Inzidenzen, die wir jeden Tag ja mit größeren Steigerungsraten haben. Andreas Schleicher, über 95% der Schulen sind offen, die Schüler können hingehen. Muss an dieser Präsenzpflicht unbedingt festgehalten werden, dass die Schulen aufbleiben?
Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Jahren gesehen, welchen Schaden wirklich Schulschließungen anrichten, nicht nur in Bezug auf Lernleistung, sondern auch das Wohlbefinden der jungen Menschen. Und ich glaube, die Pandemie hat auch gezeigt, dass es durchaus möglich ist, Schulen auch bei schwieriger Infektionslage offen zu halten. Ich bin in Paris, in Frankreich, die Schulen sind praktisch während der ganzen Pandemie auch in sehr schwierigen Situationen. Trotzdem ist der Schulbetrieb weitergelaufen. Ich glaube, das haben wir gelernt, das kann man machen. Und ich glaube auch, dass es absolut wichtig ist für die jungen Menschen. Es gibt keine Gruppe, die im Grunde von der Pandemie direkt am wenigsten betroffen ist als junge Menschen, aber gleichzeitig keine Gruppe, die unter den Folgen, diese Pandemie zu bekämpfen, mehr gelitten hat als Schülerinnen und Schüler. Ne?
Sie sprechen den Leidensdruck an. Die Schulen sind auf, aber das hat ja seinen Preis. Wie groß ist der Leidensdruck für Lehrer und Schüler? Fangen wir beim Schüler an, Anjo Geno.
Also hier bei den Schülern gibt es großen Unmut auf jeden Fall. Also wie richtig schon gesagt wurde, mussten wir uns über die letzten 2 Jahre sehr einschränken. Wir haben es auch vor allem für andere getan. Und dann erwartet man natürlich, dass man da eine Gegenleistung bekommt. Das Versprechen war quasi, dass wir uns ein paar Monate zurückhalten und ein paar Monate zu Hause bleiben oder nicht zu Partys gehen und dass man dann die Pandemie bekämpfen würde und wir quasi dann in eine normale Welt wieder gehen könnten. Und das merken wir aktuell nicht. Die Pandemie geht weiter. Es werden nicht alle Mittel eingesetzt. Und so langsam werden wir wirklich überstrapaziert hier.
Aline Hasler, da ist ja eben angesprochen, dass es so eine Art Pandemie-Generationenvertrag gegeben hat, der besagte, die Jungen halten sich zurück, bis sich die Älteren impfen lassen können. Nun lassen sich aber nicht alle impfen. Wie spiegelt sich das zurück auf die Schule, vor allen Dingen auch auf die Lehrerschaft?
Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt auch unter den Kolleginnen und Kollegen vulnerable Personen, die darauf eigentlich angewiesen sind, dass ein flächendeckender Impfschutz gewährleistet ist und auch andere Teile der Gesellschaft sich mitimpfen lassen, weil wir nun mal in der Schule ja tagtäglich vielen Personengruppen begegnen und auch kohortenübergreifend eingesetzt werden müssen. Das ist personell gar nicht anders leistbar. Und von daher kann ich die Schüler und Schülerinnen absolut verstehen, dass da nun Unmut aufkommt. Also letztes Jahr ist ja nun wirklich viel, gerade für Abschlussklassen, aber auch Übergänge ausgefallen. Und jetzt sollte uns allen daran gelegen sein, dass das in Zukunft nicht mehr passiert.
Christine Streichert-Clevaux, Sie als Kultus- und Bildungsministerin müssen natürlich sehr darauf schauen, dass der Schulbetrieb weitergehen kann, trotz dieses hohen Leidensdrucks. Werden Sie an der Präsenzpflicht absolut festhalten?
Ja, das kann ich mit einem einfachen Ja beantworten. Ich bin seit 2 Jahren der festen Überzeugung, dass es sehr von Anfang an sehr schwierig war, Kinder als eine Gefahr zu bezeichnen. Wir haben ja von Anfang an in der Pandemie oder sind mit der These auch in die Schulschließung gegangen, dass Kinder der Herd der Übertragung sind und gerade auch ältere Menschen in Gefahr bringen. Wir wissen inzwischen, dass das nicht so ist. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, ja, dann stimmt es natürlich, dass wir derzeit ein sehr hohes Fallgeschehen bei Kindern und Jugendlichen haben. Aber mit dem Fokus auf Schule blenden wir auch aus, dass ein noch viel größerer Teil des Fallgeschehens immer noch in der Erwachsenenwelt stattfindet. Und deswegen ist es für mich auch eine Selbstverständlichkeit für offene Schulen, natürlich auch Schulen mit extrem hohen Zugangshürden im Moment zu kämpfen. Die Zugangshürden bestehen in Testpflichten, in Masken, die wir umsetzen, und Hygienemaßnahmen. Das alles gehört da natürlich dazu. Aber im Grundsatz wissen wir, was das mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat. Wir haben inzwischen Kinder, die die Grundschule besuchen, die teilweise sehr eingeschränkte Kita-Besuchszeiten hatten, die Schule gar nicht mehr kennen, so wie wir das in dieser Runde noch tun. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, in dieser gesamten öffentlichen Diskussion zu sagen, wir brauchen offene Schulen, auch in einer Pandemie, damit Kinder und Jugendliche auch noch ein Stück Normalität in dieser Krise haben können.
Es ist ja erschreckend, was auch erste Studien belegen, dass jedes dritte Kind von der Pandemie schon ein Negatives zurückbehält. Traumatisierungen, Depressionen, Angststörungen, Aggressionen. Das klingt sehr, sehr schlimm. Andreas Schleicher, bedeutet das für viele Kinder, dass sie nicht nur Schäden davontragen, sondern überhaupt in der Pandemie tatsächlich abgehängt werden?
Ja, ich glaube, man muss ja unterscheiden. Natürlich Kinder, die gelernt hatten, selbstständig zu lernen, die Zugang zu guten digitalen Ressourcen hatten, die ein unterstützendes Umfeld zu Hause hatten, auch im Grunde Schulen, die auf sie zugekommen sind, die haben das ganz gut durch diese Pandemie geschafft. Aber gerade Kinder aus sozial benachteiligten Schichten oder Kinder, die halt nicht dieses unterstützende Umfeld hatten oder auch die in der Vergangenheit so löffelweise von ihren Lehrkräften nur gefüttert wurden, vielleicht auch nicht so motiviert waren, die sind enorm zurückgefallen. Was diese Pandemie gemacht hat, die hat im Grunde jeden kleinen Spalt in unserem Bildungssystem enorm verstärkt. Dass also die sozialen Disparitäten gewachsen sind. Also man muss dort unterscheiden, aber es gibt eben ganz viele Kinder, die in der Pandemie weit zurückgefallen sind. Das geht ja auch nicht nur um die Lernleistung, sondern Schule ist gerade für Kinder aus sozial benachteiligten Schichten ein ganz wichtiges soziales Umfeld, manchmal das stabilste Umfeld. Das ist halt über lange Zeiträume nicht möglich gewesen.
Aline Hassler, hat die Pandemie jetzt gezeigt, dass es, wenn es um eine Reform unseres Schulsystems geht, auch in dem Sinne, wie Herr Schleicher das gerade angesprochen hat, dass es um viel, viel mehr geht, als die Schule nur weiter auszubauen als eine Anstalt, in der Wissen vermittelt wird, sondern in der vielmehr auch soziale Kompetenzen und auch soziales Aufgehobensein praktiziert werden müssen?
Ja, das wäre zumindest meine große Hoffnung oder die Hoffnung, die in dieser Krise stecken könnte. Krisen können ja immer auch als Chancen gelesen werden. Und wie ich eben schon eingangs sagte, wir schaffen das als Schulen, diese Situation zu handeln. Wir schaffen es mit der Testsituation, mit 31 Erlassen innerhalb eines Schuljahres umzugehen, die sich auch teilweise sehr, sehr schnell ändern und ein schnelles, dynamisches Agieren erfordern. Aber was wir nicht schaffen, ist gleichzeitig auf dieser Schlagseite der Kognition zu bleiben, die Schule auch heute immer noch hat. Und wünschenswert wäre es, jetzt wirklich zu verstehen, auch bei den Problemen, die jetzt zum Beispiel auch die COPSI oder viele andere Studien zutage gebracht hat, Einsamkeitsgefühle, soziale Verunsicherungen, Depressionen, dass wir verstehen, dass Schule viel mehr ist als nur der Ort der Wissensvermittlung und das sozioemotionales Lernen in den Fokus muss. Und das braucht Zeit. Das heißt, wir können also viel handeln und viel schaffen, aber nicht mit Curricula, die vollgepackt sind bis oben hin und wo wir quasi immer von einem Thema ins nächste hetzen, sondern Ich würde mir wünschen, dass eine Chance hier jetzt ergriffen wird, die den Fokus weiter auf die sozioemotionale Entwicklung, die Persönlichkeitsbildung, auf Komponenten wie Empathie, die durchaus lernbar und vermittelbar sind, zu legen.
Also die Beziehung zur Lehrerin, zum Lehrer ist ganz eminent wichtig. Das ist etwas, was Sie in Ihrem beruflichen Alltag auch versuchen zu intensivieren. Da gibt es den Begriff des Wohlbefindens in der Schule. Ich glaube, mancher denkt da vielleicht dann eher an Wohlfühlen und Chill Area. Das aber gerade ist wohl nicht gemeint. Anjogeno, wie wichtig ist für Sie die Beziehung zur Lehrerin, zum Lehrer und des Wohlbefindens in der Schule?
Also die Beziehung zwischen einzelnen Lehrkräften und allgemein das soziale Umfeld an den Schulen ist natürlich super wichtig. Ich möchte aber nochmal darauf eingehen, dass Schulen nicht unbedingt der Ort sind, wo es allen Schülern gut geht, wo man keine Depressionen hätte, wo man keine Überlastung hat. Das heißt, wie schon vorher gesagt, die Spaltungen in unserem Bildungssystem sind nochmal größer geworden. Aber solche Probleme wie Belastung und Depressionen, die gab es auch schon vorher und die wird es auch in Zukunft geben. Und da muss natürlich angegangen werden. Aber nur zu sagen, dass es jetzt an der Pandemie liegt, finde ich einen Fehler.
Das gab es schon vorher. Auch an Herr Schleicher hat das ja eben schon mal betont, dass jeder kleine Riss jetzt umso deutlicher wird. Viele Schulleiter haben jetzt in Interviews zur Pandemie auch gesagt, wir wollten eigentlich die Lehrpläne schon länger entrümpeln und eben um diese anderen, die sogenannten Soft Skills, die sozialen Kompetenzen, dann eher erweitern und das verstärken. Sehen Sie das auch so?
Definitiv, die Lehrpläne sind ja schon sehr alt mittlerweile. Wir haben das Schulsystem quasi jetzt seit mehr als 200 Jahren und es hat sich nicht so viel geändert. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Geld reingesteckt, aber die Frage ist auch, ob wir das Geld in die richtigen Stellen investiert haben. Neue Skills, die man in der jetzigen Zeit braucht, sind auf jeden Fall super wichtig. Individuelle Förderungsangebote für SchülerInnen, die jetzt auch in der Pandemie zurückgeblieben sind. Individuelle Förderungsprogramme für SchülerInnen, die sich auch nicht entfalten konnten in der Pandemie. Also solche Dinge fehlen auf jeden Fall aktuell.
Da ist natürlich Christine Schreichert-Klevoe die Politik gefragt, die Kultusministerkonferenz. Wird von Seiten der Politik und in vielen Strukturen noch obendrein vom Föderalismus so etwas immer noch viel zu stark ausgebremst, dass Reformen vorankommen?
Also natürlich, zunächst ist es mal wirklich, möchte ich auch noch mal gerne darauf eingehen, Herr Schleicher und Herr Geno haben das gesagt, wie sich Schule vor der Pandemie dargestellt hat und wie wir sie in der Pandemie wahrgenommen haben und dass der Umgang mit der Krise letzten Endes auf all diese Entwicklungen wie ein Brennglas gewirkt hat. Und ich glaube, diese Diskussion, die wir heute hier in dieser Runde führen, die gab es auch vorher schon. Und zu sagen, wir müssen Soft Skills und ein Miteinander fördern, das sagt sich sehr leicht. Aber die Frage ist ja, wie will man das machen? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu schauen, dass wir eben diese Unterstützung auch an die Schule bringen, dass wir eben nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer haben, die den Lernprozess und das Miteinander am Lebensort Schule positiv unterstützen können, sondern dass wir Schulsozialarbeiter brauchen. Wir brauchen Menschen, die sich um die Sprachförderung kümmern. Wir brauchen die Unterstützung, die es braucht für Kinder mit Behinderungen, um an der Schule klarzukommen. Das sind alles Themen und Ansätze, die es vor der Pandemie schon gab. Und ja, sicherlich ist der Fokus, und wenn Sie sich erinnern, zu Beginn des Lockdowns und geschlossenen Schulen ist in der Öffentlichkeit sehr stark über die Frage diskutiert worden, welchen Unterrichtsstoff verpassen Schülerinnen und Schüler. Wir haben das Thema Digitalisierung immer genau vor diesem Hintergrund diskutiert. Wenn Kinder nicht mehr und Jugendliche nicht mehr in die Schule gehen können, dann verpassen sie den Stoff in Mathematik und Geschichte. Und wir lernen jetzt eigentlich, dass Schule doch so wesentlich mehr ist als der reine Unterricht. Und ich glaube, das muss auch in der Zukunft wesentlich stärker berücksichtigt werden. Ein Ministerium für Bildung beispielsweise ist natürlich für das, was in der Schule passiert, verantwortlich. Aber wir merken auch, dass die Schule immer ein Netz ist oder in ein Netz in der Gesellschaft eingebettet ist. Das heißt, auch das, was wir beeinflussen können, zum Beispiel über die Sozialgesetzgebung, nimmt jetzt nochmal an Bedeutung zu. Und da gebe ich Ihnen recht, sind wir auch innerhalb der Kultusministerkonferenz sehr stark am Diskutieren, wie wir das verbessern können, weil unsere Kultusministerkonferenz zunächst mal Abschlüsse ermöglichen muss und sich eben auch mit fachlichen Inhalten beschäftigt. Und ich glaube, gerade diese soziale Komponente, wie kann man Hilfe und Unterstützung an das System Schule, auch an das System Kita bringen, um Schule in der Zukunft besser zu machen. Das erfordert meines Erachtens einen wirklichen Paradigmenwechsel in der Diskussion. Das braucht natürlich, wie Herr Geno gesagt hat, auch mehr Geld, das ist klar. Aber wir brauchen vor allem auch Menschen, die bereit sind, Lernprozesse und das Miteinander an Schule wirklich zu unterstützen. Und das geht eben nur auch mit einer Vielfalt von Professionen an der Schule selbst.
Das haben Sie ganz zentral angesprochen, das Personal, das fehlt. Also Schulsozialarbeiter, allen voran Lehrerinnen und Lehrer, viel Fachpersonal. Andreas Schleicher, ist es genau das, was im internationalen Vergleich das Manko in Deutschland immer ausgemacht hat, wenn man zum Beispiel Länder wie Finnland oder Japan sieht, dass dort sehr, sehr viel mehr Menschen in den Schulen für die Kinder und Jugendlichen arbeiten?
Kann man eigentlich so nicht sagen. Also das, wenn man die Zahl der Lehrkräfte pro Schüler schaut, da ist Deutschland eigentlich nicht besonders schlecht ausgestattet. Es geht, glaube ich, wirklich darum, erstmal die Zeit besser zu nutzen. Und da will ich nochmal einen Punkt zu diesem Entrümpeln der Lehrpläne sagen. Ich glaube, es geht nicht nur allein um jetzt Soft Skills, sondern es geht auch darum, einfach weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Nicht, was können Kinder alles reproduzieren an Fertigwissen in den Naturwissenschaften, sondern können sie wie ein Naturwissenschaftler denken? Können sie im Grunde das, was sie wissen, in neuen Zusammenhängen anwenden? Dass man im Grunde den Unterricht mehr so gestaltet, dass Schüler mehr Verantwortung, mehr Aktivitäten übernehmen können. Und da ist im Grunde, da sind die Lernumgebungen ganz entscheidend. Auch, man kann zum Beispiel, wenn man in einige Länder schaut, da sind die Klassen nochmal deutlich größer als in Deutschland. Aber die Lehrkräfte haben deswegen mehr Zeit, mit Schülern außerhalb des Klassenverbandes zu arbeiten. Sie sind dann auch Coach, sie sind Mentoren, sie sind Sozialarbeiter, Psychologe. Da sind im Grunde Lehrkräfte wissen in vielen Ländern besser, wer ihre Schüler sind, was ihre Träume sind, wo sie im Grunde hinwollen im Leben, wie sie dabei unterstützen können. Ich glaube, das fehlt mir in Deutschland oft so sehr, dass da im Grunde das Lernen, der Unterricht sehr auf die Vermittlung von Wissen konzentriert ist und Lehrkräfte auch miteinander, untereinander relativ wenig Austausch haben, die Lernumgebung innovativer zu gestalten. Ich glaube, es geht nicht allein um mehr Personal. Noch einmal, da ist Deutschland nicht schlecht ausgestattet, sondern es geht darum, wie können wir den Raum, die Zeit, das Personal, Technologien so kombinieren, dass alle Schüler optimal gefördert werden. Es muss nicht jede Klasse gleich groß sein. Es muss nicht im Grunde jede Lernform gleich groß sein, sondern da einfach kreativer die Ressourcen, die Möglichkeiten nutzen. Ich muss auch dazu sagen, Deutschland bezahlt seine Lehrkräfte im internationalen Vergleich sehr, sehr gut. Es gibt kaum ein Land, wo die Gehälter größer sind. Trotzdem herrscht Lehrermangel. Das heißt, dieses Umfeld ist finanziell attraktiv, aber intellektuell nicht attraktiv. Ich glaube, da muss man wirklich eine Umgebung schaffen, wo die Schule ein spannender Ort wird, wo nicht nur Schüler lernen, wo alle lernen, wo die Lehrkräfte lernen, voneinander, miteinander, wo die Arbeit im Team wichtig ist. Und dann im Grunde kommt das nicht so sehr auf die Zahl der Personen an, die dort arbeiten.
Ein kreativer Raum also, braucht es dafür mehr Freiheit und eben weniger Vorgaben?
Ja, ich glaube, auch das kann man sagen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In den Niederlanden werden 9 von 10 Entscheidungen im Bildungsbereich in den Schulen vor Ort getroffen. Und zwar nicht einzeln, im Grunde in jeder einzelnen Schule, sondern die Schulen setzen sich zusammen, die arbeiten gemeinsam an der Lösung von Problemen. In Deutschland werden 17% aller Entscheidungen vor Ort getroffen. Das heißt, die Schulen haben relativ gesehen weniger Freiräume, was aber auch interessant ist. Schulen in Deutschland nutzen oft ihre Freiräume, die sie haben, noch nicht einmal. Also die wahrgenommenen Freiräume sind noch geringer, als was die Bildungsministerien ermöglichen. Also da liegt auch ein entscheidendes Problem, dass die Übernahme von Verantwortung, die Gestaltung der Möglichkeiten oft nicht ausgenutzt wird. Also das Problem liegt sowohl im Bildungssystem, kann man sagen, aber auch im Grunde den Anreizen, die es gibt für Lehrkräfte, für Schulen, miteinander gemeinsam zu arbeiten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In einigen Ländern sind Lehrkräfte eben nicht nur die Vermittler der Lehrpläne, sondern sie entwickeln diese Lehrpläne auch. Sie arbeiten an Forschungsaufgaben, sie arbeiten an neuen pädagogischen Konzeptionen. Sie sind im Grunde wirklich die Eigner ihrer Profession, nicht nur die Vermittler von Fertigwissen. Wir haben in Deutschland in meinen Augen noch ein zu sehr industrielles Bildungsmodell. Na, da wird irgendwo im Ministerium der Lehrplan festgelegt, das wird dann an die Schulen weitergegeben, die Lehrkräfte bekommen eine bestimmte Ausbildung, setzen das dann um. Aber ich glaube, gute Bildung entsteht immer dann, wenn im Grunde das ein Projekt der Gemeinschaft ist. Ne?
Die Verantwortung haben Sie angesprochen, die Verantwortung auch eigenständig etwas zu machen und mehr Freiheit zu praktizieren, Freiräume zu nutzen. Frau Hasler, Sie sind ja ab nächste Woche dann Schulleiterin in der Lernwerft in Kiel. Das ist eine Schule, die andere Wege beschreitet. Was machen Sie dort anders? Wie viele Freiräume haben Sie und nutzen Sie?
Ja, also wir sind mit unseren Abschlüssen ganz normal an das staatliche Schulsystem angegliedert. Also unsere Schüler können bei uns auch all die Abschlüsse machen, die sie an anderen Schulen machen können. Aber wir sind insofern schon mal, die erste Besonderheit besteht, dass wir einen Kindergarten haben und dann im Anschluss eine Schule mit den Jahrgängen 1 bis 13. Das heißt, wenn man möchte, kann man mit einem Jahr zu uns kommen in den Kindergarten und mit 13 Jahren die Lernwerft wieder verlassen mit dem Abitur. Und aufsatteln tun wir eigentlich auf dem Humboldtschen ganz alten Bildungsverständnis, dass Bildung als etwas sieht, das entsteht in der Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Und das ist eben auch nochmal so wichtig, das ist gar nichts alt, gar nichts ganz Neues, sondern das ist eigentlich etwas ganz Altes, diesen Gedanken, die ganze Person in den Blick zu nehmen und Autonomie und Mündigkeit als Ziel von Bildung zu haben. Und das, was wir machen, beziehungsweise was auch auf diesem Konzept auffußt, spiegelt sich schon in unserem Namen wieder. Also wie eine Warft Menschen vor dem Meer schützt und wie eine Werft Schiffe eben auf die Herausforderungen des Meeres vorbereitet, so sind wir für die Kinder, die zu uns in die Schule kommen. Und das wollte ich auch noch mal sagen. In dieser ganzen Diskussion stört mich immer, dass man nur von Schülern spricht. Aber Schüler sein ist nur ein Teil von Kind sein. Das vermisse ich ganz häufig. Natürlich geht es um den Apparat Schule und die Vorgänge, die dort wichtig sind. Aber die Wahrnehmung dessen, dass wir über Kinder reden, zu deren Leben die Schule gehört, aber zu deren Leben eben auch noch viel mehr gehört und dass Bildung auch über die Schule hinaus stattfindet, das will ich einfach nicht unerwähnt lassen.
Anjo Geno, Sie als Landesschulsprecher Berlin, Sie sind 17 Jahre alt und werden jetzt Abitur machen, also auch sehr jung schon abgeschlossen haben. Wenn Sie Ihre Schullaufbahn ja schon bald zu Ende ist, sehen und dann auch noch mal verschärft unter Pandemiebedingungen, was würden Sie sich für Ihre Nachfolger wünschen, was unbedingt jetzt umgesetzt werden soll, in dem Sinne, was auch Frau Hasler gerade sagte?
Also dieser Abiturjahrgang ist der bisher am stärksten belastete, denke ich mal. Man sagt ja immer, dass das Abitur quasi die Phase der Schule ist, wo der Stress echt erst anfängt. Einem wird gesagt, ja, jetzt entspannst du dich noch ein bisschen. Guck mal, in der Oberstufe, da geht es dann wirklich los. Und das hat man auch gemerkt. Und ich denke, wir hatten nochmal durch die Pandemie bedingt auch nochmal veränderte Herausforderungen. Wir mussten eigenständiger lernen. Wir haben ein anderes Set an Fähigkeiten, mit dem wir aus der Schule rausgehen werden als die Generation davor. Vielleicht nicht so viel von dem Schulwissen, was wir da ungefähr unbedingt aufsaugen konnten, weil wir nicht die Möglichkeit dazu hatten. Aber definitiv unsere Strukturierung, unsere Art und Weise, wie wir lernen auch Bedingungen, unter denen wir dann lernen mussten. Was ich mir für den nächsten Jahrgang wünsche oder die nächsten paar Jahre, ist auf jeden Fall, dass wir gucken müssen, wie lange diese Pandemie noch angehen wird. Wir dachten damals, dass es sich um ein paar Monate handeln würde, dass man ein paar Wochen quasi Ferien hätte und es dann wieder weitergehen würde. Aber aktuell sehen wir, dass zum Beispiel die aktuelle Welle nicht die letzte sein wird und im Herbst, im Winter neue Wellen kommen werden mit neuen Varianten. Und wir gucken müssen, wie es weitergeht. Wir müssen die Sicherheitskonzepte aufziehen, damit die Schulen eben offen bleiben können. Weil aktuell sieht man zwar, dass quasi die Fälle hochgehen und die Schulen mit allen Mitteln offen sind, das heißt allen Mitteln, dass man versucht, die Schulen offen zu halten, politisch. Aber gleichzeitig stecken sich rechts und links MitschülerInnen an und die Schulen sind quasi durch Quarantäne zwischendurch immer wieder indirekt geschlossen. Und es geht vielen SchülerInnen in der Schule nicht gut. Und dann fragt man sich quasi, ob denn alles getan wird, ob die Schule wirklich noch den ersten Platz aktuell hat. Nämlich sieht man das, finde ich, nicht. Es gibt keine PCR-Tests an den Schulen, es gibt nicht die FFP2-Masken, die man bräuchte. Die Luftfilteranlagen sind noch nicht in allen Schulen angekommen und das ist sehr schade. Ich finde, Präsenz ist auf jeden Fall eine gute Sache und wahrscheinlich für viele auch die beste Bildungsform, die wir haben. Für einige jedoch nicht und aktuell für die meisten nicht.
An Jogino war das der Landesschulsprecher Berlin. Er diskutiert im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur heute über Schule in der Pandemie, verloren zwischen Chaos und Verunsicherung, mit Aline Hasler, der Schulleiterin der Lernwerft in Kiel, Andreas Schleicher, dem Bildungsdirektor der OECD und Christine Streichert-Clevaux von der SPD, der Bildungs- und Kultusministerin des Saarlands. Frau Streichert-Clevaux, wir haben eben sehr deutlich gehört von Herrn Schleicher, mehr Zeit, das wäre das Entscheidende in der Lehrer-Schüler-Beziehung, wo etwas intensiviert werden müsste, gar nicht so sehr das Personal, was Sie angesprochen hatten. Wäre das für Sie ein Angang, das in der Kultusministerkonferenz doch mehr Richtung auch Ganztagsbetreuung und mehr Zeit, die Lehrer und Schüler miteinander verbringen können, gearbeitet wird?
Das ist ja das, was wir gerade auch tun. Das Thema Ganztag hat in den letzten anderthalb Jahren ja sehr stark an Bedeutung gewonnen. Wir reden jetzt nicht mehr nur über einen ganztägigen Bildungsplatz in einer Kita, sondern wir reden auch über einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule. Und wir merken natürlich, dass Eltern von der Kita an diesen Anspruch auch haben, ein gutes Bildungsangebot zu kriegen, das ganztägig organisiert ist, das sie in der Kita übrigens auch kennen. Da diskutieren wir darüber gar nicht so intensiv. Und viele wünschen sich das, Schüler wie Eltern, dass sie das in der Schule kriegen. Und was Ganztagsschule, eine gebundene Ganztagsschule meines Erachtens trotzdem auch ausmacht, ist, dass gerade dort auch eben die Orte sind, die diese Multiprofessionalität, die mir persönlich sehr wichtig ist, auch widerspiegeln. Dort arbeiten Lehrerinnen und Lehrer im Team gemeinsam daran, die beste Förderung für die Kinder voranzubringen. Und das ist das, was ich eingangs auch meinte, wenn ich von multiprofessioneller Unterstützung rede. Wir sehen, dass wir extrem hohe Bedürfnisse haben, die Ausbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer zu verändern. Und ich kann an das anschließen, was Herr Schleicher gesagt hat. Im Moment reproduziert sich das Bildungssystem ja auch immer ein Stück weit selbst. Die Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung haben meistens die Schule verlassen, gehen sofort an die Hochschule, lernen dort entweder schon gute Inhalte und lernen dort, wie sie im Team arbeiten, wie sie vernetzt mit Dritten auch arbeiten, um die beste Förderung der Schülerinnen und Schüler zu kriegen. Oder auch nicht. Also in der Frage der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, müssen wir einen Fokus genau darauf legen, sie eben auch zu dem zu machen, was wir brauchen, nämlich ordentliche Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, die das Kind und den Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen und nicht nur die reine Wissensvermittlung, die aber auch in der Lage sind, nicht nur die Tür hinter sich zu schließen, sondern letzten Endes auch in einer offenen Schule miteinander zu arbeiten. Und das geht im Ganztag natürlich auch am besten, das ist klar.
Frau Hasler, wie können Sie sich vorstellen, vor dem Hintergrund der Erfahrungen jetzt auch in der Pandemie, wo sich ja auch viel Positives gezeigt hat, nämlich das Digitale und Online-Zusammenarbeiten hat ja sehr gut funktioniert. Wie sieht für Sie die Schule der Zukunft aus als Innovationsort?
Ja, ich unterstütze das, was Frau Streichert-Clevaux eben gesagt hat. Ich finde, wir sollten anfangen, die Aus- und auch die Fortbildung der Lehrkräfte so zu verändern, dass das, was wir eben gesagt haben, ein Auftreten, also eine Veränderung der Rolle der Lehrerin oder des Lehrers in Form einer Lernbegleitung viel mehr in den Vordergrund kommt. Und da kommt dann auch das ganz am Anfang mal angesprochene Lehrer-Schüler-Verhältnis oder das sogenannte Arbeitsbündnis, unter dem Begriff taucht das auch oft auf, nämlich in den Mittelpunkt. Und das ist nichts, was kollektiv hergestellt wird, sondern was mit einzelnen Schülerinnen und Schülern hergestellt wird und was dann eben Grundlagen schafft für erfolgreiches und ein solches Lernen, also selbstorganisiertes Lernen, wo es dann am Ende, natürlich ist es nicht egal, ob wir uns in Präsenz oder digital sehen, aber dann sind digitale Formate auch leichter zu übertragen, wenn eben die Beziehung und dieses Arbeitsbündnis so auf ganz stabilen Füßen steht. Und das ist auch etwas, was die Schüler mit nach Hause tatsächlich nehmen, was dann nämlich einen lebenslangen Lernprozess und die Fähigkeit eben zu diesem selbstorganisierten Lernen mit sich bringt.
Mhm. Ja, Herr Schleicher. Gerade wurde von Weiterbildung gesprochen. Das ist super wichtig, auf jeden Fall. Wir merken in den Schulen, dass teilweise Lehrkräfte nicht mit der Digitalisierung wirklich klarkommen, dass wir zwar langsam gewisse Techniken bekommen, dass wir Computer an den Schulen langsamer halten, aber dass man damit noch nicht wirklich umgehen kann. Und was über die Pandemie mir auch viel von Lehrkräften herangetragen wurde, war, dass die Weiterbildung meist nicht wirklich hochqualitativ sind und dass man quasi dadurch, dass sie unbezahlt sind, dass man Unterricht verpasst, Unterricht aussetzen muss und die nicht wirklich attraktiv sind aktuell. Und das ist sehr schade.
Was haben Sie beobachtet innerhalb der Pandemie? Wie groß ist denn die Bereitschaft in der Lehrerschaft, sich neuen Formen und auch der Digitalisierung über die Pandemiezeiten hinaus zu öffnen? Das hat natürlich sehr viel mehr Arbeit gebracht. Das hat uns auch einen Schub gebracht, positive Effekte. Aber gibt es da doch einen nicht unerheblichen Teil, die sagen, na, wenn die Pandemie vorbei ist, dann machen wir es wieder wie vorher?
Ich denke, die Bereitschaft ist zumindest an meiner Schule ziemlich groß. Die Lehrkräfte sind sehr engagiert und wollen uns natürlich den besten Unterricht bieten, soweit möglich. Und aktuell ist es halt so, dass wir zum Beispiel bei uns in der Schule selbst so Weiterbildungskonzepte anbieten. Das heißt, zwischendurch bringen zum Beispiel SchülerInnen den Lehrkräften ein bisschen was bei, was man mit der modernen Technik machen kann. Aber von oben gibt es aktuell noch nicht wirklich die Angebote, die wir uns wünschen würden. Da könnte man noch auf jeden Fall ausbauen.
Eine schöne Partnerschaft haben Sie da gerade skizziert. Frau Hassler, wie ist Ihr Eindruck? Sind die Lehrerinnen und Lehrer gerne bereit, das weiter voranzutreiben, was jetzt in der Pandemie sich entwickelt hat, oder wollen viele auch wieder das Rollback?
Nein, ich nehme das so wahr, dass ein großes Interesse daran besteht, Dinge weiter voranzutreiben. Aber ich nehme es auch wahr, dass schon auch die Wichtigkeit von, ich sage jetzt mal, Stift und Papier auch ganz deutlich klar geworden ist in den Zeiten, in denen wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht sehen konnten, dass das einen Unterschied macht, gerade in den ersten oder zweiten oder dritten Klassen. Und so wie Herr Geno sagt, das wird ganz entscheidend davon abhängen, was es für Angebote gibt. Also, und die Digitalisierung und die Fähigkeit, mit digitalen Medien umzugehen, ist die eine Seite. Und mir liegt eben auch noch die Fortbildung im Bereich dieser sozial-emotionalen Komponenten am Herzen. Also Empathie und Wohlbefinden, das muss auch bei den Lehrkräften anfangen und in ihnen selbst verankert sein, damit sie es sinnstiftend an die Kinder in eben dem erwähnten Arbeitsbündnis vermitteln können.
Eine Lernpartnerschaft zwischen Schülern und Lehrern, wie sie eben auch skizziert wurde von Anjogino. Andreas Schleicher, die Szenarien der OECD für eine innovative Schule der Zukunft, die gibt es ja, und zwar in unterschiedlicher Abstufung. Was glauben Sie, wie weit sind wir innerhalb der Pandemie weitergekommen Richtung sehr moderner, innovativer Schule, die anders ist, als wir sie bislang kennen und noch aus dem 19. Jahrhundert im Prinzip bestimmt ist?
Ja, vielleicht nochmal damit angefangen. Also ich glaube auch, dass natürlich die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte enorm wichtig ist. Aber was viel wichtiger noch ist, ist die Arbeitsumgebung, in der Lehrkräfte lernen und arbeiten. Und da ist die Schule ein ganz entscheidender Träger. Ich glaube, die beste Lehrerausbildung wird im Grunde die Realität vor Ort nicht verändern. Die Realität wird vor Ort in professionellen Arbeitsgruppen, Lerngruppen der Lehrkräfte verändern. Ich glaube, die Pandemie hat uns das sehr deutlich gezeigt. Wir haben jahrelang in digitale Bildung der Lehrkräfte investiert und wenig erreicht. Plötzlich, innerhalb eines Jahres, ist die soziale Akzeptanz von Technologien gewachsen. Die Fähigkeit der Lehrkräfte, innovative Lösungen zu entwickeln, umzusetzen, da ist enorm viel entstanden. Und das zeigt uns im Grunde, dass wir die Arbeitsumgebung, das Umfeld ändern müssen. Dass also die Schule wirklich zu einem Ort wird, wo wir nicht immer neue Ideen von oben reindrücken, sondern wo wir versuchen, die guten Ideen vor Ort zu finden, zu fördern, zu verbreiten, wo wir Lehrkräfte im Grunde auch andere dazu motivieren, im Grunde selber zu ihrer Profession beizutragen. So funktioniert das heute in den stärksten Bildungssystemen. Aber da schauen, was da an Arbeit wirklich aus den Schulen kommt, auch an Vernetzung. Da glaube ich, wenn wir einfach darauf warten, jetzt kommen wir immer wieder neue Fortbildungsangebote, dann werden wir im Grunde auf eine lange, lange Zukunft setzen. Während ich glaube, da steckt sehr, wenn das Bildungssystem wüsste, was seine Lehrkräfte heute wissen und was diese Lehrkräfte heute können, dann hätten wir eine ganz andere Umgebung. Bei den Szenarien, Digitalisierung wird eine ganz große Rolle spielen, ganz klar. Ich glaube, man muss sagen, also die reine Vermittlung von Wissen, da werden Lehrkräfte wahrscheinlich mit Technologie bei keinem der Zukunftsszenarien konkurrieren. Technologie kann Lernen so viel interaktiver, adaptiver, auch spannender oft machen. Technologie kann Lehrkräften besser zeigen, wie unterschiedliche Schüler verschieden lernen und darauf mit pädagogischen zu antworten. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Lernen nicht Transaktion von Wissen ist, sondern immer sozialer Beziehungsprozess. Und deswegen, glaube ich, werden Lehrkräfte als Coaches, als Mentoren, als im Grunde Gestalter von innovativen Lernumgebungen immer wichtiger werden. Ich glaube, die Rolle von Lehrkräften wird noch sehr an Bedeutung gewinnen und auch die Möglichkeiten, die Lehrkräfte haben, durch Technologie in verschiedenen Szenarien. Aber wirklich Schule als sozialer Raum, als gestaltender Raum, als Innovationsträger, was, glaube ich, auch wichtig ist, oft halten wir Schüler in der Schule und den Rest der Welt draußen vor. Ne? Und ich glaube, die Verbindung zwischen Schule und Lernumfeldern außerhalb der Schule, die werden durch Technologie, aber auch andere Möglichkeiten sehr an Bedeutung gewinnen. Auf der einen Seite kann man sagen, die große Stärke in Deutschland liegt im Grunde in der dualen Ausbildung im Berufsleben. Da gelingt das fantastisch, im Grunde die Arbeitswelt, die Lernwelt miteinander zu verknüpfen. Aber in den Schulen ist das immer noch im Grunde sehr, sehr schwer. Und da einfach kreativer die Welt als Ressource zu nutzen und auch vielleicht andere Menschen in die Schule reinzubringen, nicht nur Lehrkräfte. Ne? Gerade wenn es um Zukunftsperspektiven geht. Ne? Hm. Wenn ich in der Grundschule die wichtigsten Karriereentscheidungen, die treffen Sie nicht am Ende Ihrer Schulzeit, sondern zu Beginn Ihrer Schulzeit. Ne? Ja. Investiere ich in Naturwissenschaften, wenn ich nie erlebt habe, wie ein Naturwissenschaftler wirklich gearbeitet hat. Ne? Und da, dass wir also mehr im Grunde Verbindung schaffen, mehr im Grunde auch Expertise in die Schulen reinbringen, die Schulen offener gestalten und wirklich zum Innovationsraum machen. Ich glaube, daran liegt die Zukunft noch.
Offene Räume, Innovationsraum. Sie sagten eben, die Bildungspolitik weiß gar nicht, was für ein Wissen, was für eine Ressource da an den Schulen, gerade bei den Lehrern auch vorhanden ist. Frau Streichert-Clivaux, Sie als Kultusministerin im Saarland und Vertreterin der Kultusministerkonferenz, ist das eigentlich der entscheidende Punkt, dass man diese Räume öffnen muss, weniger Vorschriften, mehr Freiheiten geben?
Es ist eine total spannende Frage und ich darf sagen, wir haben natürlich bei uns gemerkt, dass Schulen, die sehr offen sind, die innovativ arbeiten, die im Übrigen auch Schul- und Unterrichtsentwicklung zu ihrem eigenen Thema gemacht haben und nicht unbedingt darauf warten, bis das nächste Konzept aus einem Ministerialbüro kommt, sondern sich selbst auf den Weg machen zu schauen, was brauche ich denn vor Ort in meiner Schule, in welchem Umfeld bin ich unterwegs, was bringen Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern mit, welche Menschen habe ich am System, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiter, wer ist da in dem Netzwerk mit drin und im Übrigen jeder zählt da in der Schulgemeinschaft dazu. Auch diejenigen, die zum Beispiel mittags das Essen vorbereiten oder auch der Hausmeister, eine ganz, ganz wichtige Funktion, wie wir immer wieder merken, das sind alles Ansprechpersonen für junge Menschen in der Schule. Und Schulen, die das im Blick haben, die waren auch auf die Krise sehr, sehr gut vorbereitet und waren auch damit in der Lage, sich an ein neues, sich änderndes Umfeld auch besser anzupassen. Mhm. In Schulen, in denen das nicht so gut gelingt, die eben dann auch die hatten definitiv die größeren Probleme und da ist es letzten Endes dann auch natürlich, wenn es um Digitalisierung geht, ist auch genau der Punkt. Also selbstverständlich ist es so, dass wir unsere Schulen bestens vorbereiten. Wir statten hier bei uns im Saarland bis zum Ende des Jahres alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 3 mit eigenen Endgeräten aus. Aber nur die Technik macht es ja nicht, sondern es geht darum, Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen, mit diesen Geräten einen guten digital gestützten Unterricht zu machen, um eben die Potenziale der Kinder besser zu fördern, Technologie dort einzusetzen, wo sie notwendig ist und damit vielleicht gerade für das, was auf der Beziehungsebene so wichtig ist, das Miteinander, das Soziale, dafür dann auch wirklich mehr Zeit zu haben, um Kinder eben dort auch zu unterstützen. Und zwar diejenigen, die gerade große Herausforderungen haben, die brauchen Zeit, aber auch diejenigen, die sagen, sagen, ich brauche noch mehr Stoff, ich brauche noch mehr Futter, wenn mich was ganz besonders interessiert, die einen Forschertrang zum Beispiel entwickeln, das auch für die Zeit ist. Und da kann ich, glaube, sagen, dass Digitalisierung da natürlich auch sehr, sehr gut unterstützen kann.
Nun sind digitale Angebote im Netz, ist alles wunderbar, auch Portale, in denen gelernt werden kann, auch wunderbar. Nur das muss dann jede einzelne Schülerin, jeder Schüler auch selber machen. Und das heißt, vorher muss sie und er gelernt haben, eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. Das aber wieder zurückgekoppelt, Frau Hasler, aus Ihrem Alltag auch als Lehrerin, geht dann doch nur, wenn man das vorher zusammen mit anderen gelernt hat. Also wieder zurück auf die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Geht es nicht ohne das, und das kostet halt viel Zeit?
Ja, das kostet Zeit und das kostet auch den Mut, diesen Schritt zu wagen, also als Lehrkraft sozusagen die Kontrolle, nicht an der Kontrolle interessiert zu sein, sondern an einem offenen Szenario, in dem man sich eigentlich beständig passend zum Thema in einer Art Krisensituation befindet, weil es noch keine entwickelte Routine gibt und weil der nächste Schritt ein Schritt ins Ungewisse ist. Das ist sozusagen das Lernen, was dann dazu führt, dass ich selbst organisiert lernen kann und dass ich eigenständig und lebenslang lernen kann. Und als Lehrkraft sind genau diese Momente spannend, diese Momente zwischen begleiten und laufen lassen und das eigene Bedürfnis nach Kontrolle, was Lehrkräfte oftmals haben, hinten anzustellen. Und das hat auch jetzt in dem, was auch Herr Schleicher vorhin gesagt hat, ich finde, das ist genau dieses Szenario der offenen Räume und der Gestaltungsspielräume und eigentlich der Selbstwirksamkeitserfahrungen, die wir nicht nur unseren Schülerinnen und Schülern zugutekommen lassen sollen, sondern die wir auch als Lehrkräfte machen sollten in diesem Prozess. Das ist das, was diesen Beruf am Ende dann so wahnsinnig attraktiv macht. Und dann, glaube ich, müssen wir auch nicht mehr über Lehrermangel reden. Und es ist dann weder das Gehalt noch intellektueller Mangel, sondern sich zu definieren als jemand, der Kinder dabei begleitet, sich selbst sozusagen zu entdecken und seine eigenen Potenziale auszuschöpfen, das ist das wahnsinnig Spannende an diesem Beruf. Und dafür braucht es eben mehr
Darf
Zeit.
Darf ich da einhaken?
Ja, bitte.
Das finde ich nämlich gerade sehr, sehr spannend, weil Frau Hasler ja auch berichtet von offenen Räumen. Und wir haben, ich glaube, vor einer digitalen Welt auch immer über offene Räume tatsächlich in Schulgebäuden und außerunterrichtlichen Lernorten gesprochen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der jetzt bei der Digitalisierung auch nochmal sehr spannend wird, dass wir auch dort offene Räume schaffen. Frau Kolkmann, Sie haben gesagt, Schülerinnen und Schüler müssen sich die Dinge dann selbst zusammensuchen und sich in diesen digitalen Welten zurecht bewegen. Und ich glaube, das ist jetzt da, wo auch eine qualitative Veränderung stattfindet. Wir gehen ja genau diesen Weg. Wir schaffen ein digitales Lernumfeld, das dann auch so ist, dass sich Lehrerinnen und Lehrer dort tatsächlich entfalten können. Wir haben bei uns im Land eine eigene Lernplattform geschaffen, Online-Schule Saarland. Dort können Schülerinnen sich untereinander vernetzen. Sie sind mit ihren Lehrern und Lehrern vernetzt. Sie können aber auch Eltern dort integrieren und haben damit dann einen digitalen Lernraum geschaffen, der es auch gleichzeitig ermöglicht, schon auch noch Qualität voranzubringen. Weil ich glaube, Digitalisierung wurde vor der Pandemie so verstanden, als ich habe ein Gerät und dann habe ich irgendwie einen Zugang zu einer Internetseite oder zu YouTube und dann wird das alles schon funktionieren. Und wir wissen ja heute, dass das so nicht mehr ist. Das heißt, wenn ich über Räume und Zeit zum Lernen spreche, dann rede ich natürlich über Lernorte, ganz konkret in der Präsenz, also tolle Schulgebäude, in denen das möglich ist. Aber ich muss heute auch diesen digitalen Raum einfach mitdenken. Und wir haben ja viel über Veränderung gesprochen. Ich glaube, das ist auch genau die Veränderung, die auch Kultusministerien gerade durchmachen, dass wir eben auch ein Ort werden, der dieses schulische Lernen auch ermöglicht, indem wir eben nicht mehr nur sagen, hier, das ist das Konzept und damit kriegst du den besten Unterricht, sondern indem wir eben einen Raum schaffen, in dem sich Unterrichten dann auch ordentlich entfalten kann, indem dann Lehrkräfte auch wirklich Zeit haben, diesen Blick für sich selbst zu öffnen. weil jede Schule ist anders. Wir denken zwar in Deutschland immer noch sehr stark in Schulkategorien, Grundschule, bei uns sind es die Gemeinschaftsschulen, in anderen Ländern Sekundarstufe, Schule und das Gymnasium und die Förderschulen. Aber wenn man mal genau in die Schule hineinguckt, stellt man fest, dass letzten Endes jede Schule, jeder Schulstandort anders ist, weil die Menschen, die dort arbeiten, unterschiedlich sind, weil Kinder und Jugendliche unterschiedlich sind und natürlich auch das Umfeld, das entsprechende Lernmöglichkeiten auch erst machbar macht. Es macht einen Unterschied, ob ich in der Stadt bin oder im ländlichen Raum eine Schule habe. Und das ist, glaube ich, das, wo auch Kultusbürokratie, wenn ich den Begriff mal so ein bisschen strapazieren darf, einfach mehr ermöglichen muss, auch in der Zukunft, damit Schule auch tatsächlich autonomer, selbstständiger arbeiten kann. Weil das heißt immer so, wir sagen immer, ja, wenn Schule nur mehr Autonomie hat und mehr Selbstständigkeit hat, dann wird das alles schon funktionieren. Ich glaube, so einfach ist es nicht, sondern wir müssen eben den Boden bereiten und das, was in Deutschland klassisch immer so als Schulaufsicht bezeichnet wird, tatsächlich auch in eine Begleitung der Schulen ummünzen müssen, damit Schulen diese Potenziale auch wirklich gut entfalten können.
Einen Gestaltungsspielraum erweitern, heißt das für jede Schule im Prinzip, wenn jede Schule anders ist. Angiogeno, dazu gehört natürlich eine Masse Vertrauen. Haben Sie den Eindruck, dass sich in der Pandemie gezeigt hat, dass das Vertrauen berechtigt ist, denn wenn viele dann einfach nach Hause entlassen werden müssen und digital lernen müssen, dann könnten sie ja auch sagen, dann tue ich das einfach nicht. Aber viele haben es eben, die meisten haben es eben doch getan und zwar intensiv. Hat die Pandemie bewiesen, dass man allen Akteuren trauen kann?
Ich denke, wir wussten schon vorher, dass Kinder lernen möchten, dass alle Menschen lernen möchten. Und dass wenn man den Kindern quasi das Angebot dafür bereitet oder genügend Angebote dafür bereitet, dass sie auch lernen werden. Das heißt, an den Kindern scheitert es dann nicht. Das liegt dann eher daran, dass ihnen halt die Angebote zwischendurch gefehlt haben. Und es wurde ja schon gerade eben gesagt, dass einzelne Bundesländer jetzt Lernplattformen gemacht haben und dass jede Schule quasi in jedem Bundesland anders ist. Und das finde ich auch eine große Schwierigkeit, die quasi in die ganze Bürokratie mit reinzieht. Ich denke, dass wenn man das nicht mehr so im kleinen Bundesland für Bundesland machen würde, sondern auf das Gesamtbild des deutschen Schulsystems gucken würde, wo strukturelle Probleme vorliegen, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und die wir seit Jahrzehnten hätten angehen können, dann würde es uns einfach mehr helfen.
Das war eine Kritik am Bildungsföderalismus implizit. Andreas Schleicher, Sie haben den internationalen Vergleich. Steht Deutschland mit seinem Bildungsföderalismus insgesamt dann doch ganz gut da oder ist das ein Hemmnis?
Also es gibt durchaus föderalistische Bildungssysteme, die sehr erfolgreich sind. Denken Sie an Kanada, eines der leistungsfähigsten Bildungssysteme. Ich glaube, man kann auch den Föderalismus nutzen, um wirklich Wettbewerb zwischen guten Ideen zu schaffen. Aber man muss dann eben auch die gemeinsame Arbeit der Länder in den Vordergrund stellen. Wie kann man wirklich miteinander gemeinsam an Lösungen arbeiten? Ich glaube, die Schaffung der Bildungsstandards in Deutschland ist ein gutes Beispiel gewesen, wo sich die Länder zusammengesetzt haben und gesagt, so können wir gemeinsam arbeiten. Also insofern denke ich, entscheidender ist weniger, ob jetzt Vorgaben auf der Bundes- oder Landesebene gemacht werden. Ich glaube, was wirklich entscheidend ist, wie man im Grunde sieht, wie kann man die Ressourcen aller Entscheidungsebenen wirklich bündeln. Na, in Deutschland wird im Grunde die Kommunen entscheiden über die Infrastruktur, die Länder über die Lehrkräfte und Lehrergehälter. Und das passt oft nicht zusammen. Die Kommunen haben das Geld dann nicht für die Infrastruktur, die Länder bezahlen ihre Lehrkräfte gut, haben aber im Grunde dann wenig Möglichkeiten, wirklich vor Ort zu gestalten. Wenn man sich überlegt, was kann jeder beitragen, um das Bildungssystem besser zu machen? Auch der Bund. Ich denke wirklich, da hat jeder wirklich seine Möglichkeiten. Es gibt ganz sicher Dinge, gerade bei der Digitalisierung, wo das absolut keinen Sinn macht, jetzt landesspezifische Lösungen zu schaffen. Da braucht man im Grunde große netzwerkartige Strukturen und Lösungen, wenn es um die Zusammenarbeit der Lehrkräfte geht. Auch da, denke ich, sollte man über Schul- und Ländergrenzen hinweg arbeiten. Also es gibt wirklich Dinge, die kann man gut auf der Ebene der Schule, der Kommunen, der Länder, des Bundes lösen. Aber man muss sich überlegen, wie kann man diese Kräfte bündeln? Und auch wie kann man Verbindung zu anderen Trägern außerhalb des öffentlichen Umfeldes schaffen.
Nun wird es sehr spannend, was die PISA-Studie in diesem Jahr an Neuigkeiten geben wird, weil da ist die Pandemie dann voll drin. Auch Sie wurden ja ausgebremst, Herr Schleicher, für die OECD durch die Pandemie. Sie kommen mit einem Jahr Verspätung raus. Und Sie haben, glaube ich, auch andere Sachen gefragt als sonst, nämlich zum Beispiel die psychische Befindlichkeit und die Lebenszufriedenheit der Schülerinnen und Schüler. Können Sie uns da schon so ein ganz kleines bisschen was verraten, was die PISA-Studie dann uns bringen wird?
Ja, also das gab es schon immer bei PISA. Die soziale, emotionale Kompetenz war immer ein wichtiges Thema. Auch die im Grunde das Wohlbefinden der Schüler in der Schule. Inwieweit ist die Schule mein Zuhause? Wo finde ich Freunde? Das gab es immer bei PISA. Das hat allerdings oft wenig Beachtung gefunden. Ich glaube, das wird jetzt in diesen Zeiten der Pandemie viel mehr in den Mittelpunkt des Blickfeldes gerückt. Wir haben auch, was wirklich neu bei PISA ist, wir haben ein Modul dazu gestellt, wirklich zu den Erfahrungen über Covid. Na, wie haben mich meine Lehrkräfte unterstützt? Wie habe ich Technologie wahrgenommen und so? Das ist uns sehr wichtig, dass wir da einfach mehr Daten haben dazu zu diesen Erfahrungen der Schüler und der Schulen. Aber wir haben auch ganz neue Testbereiche dazu genommen, das kreative Denken. Ich glaube, was wir alle wissen heute, dass unsere Bildungssysteme gut darin, zweitklassige Roboter zu bilden. Ne? Schüler, die wiedergeben können, was ihnen erzählt wurde. Aber was uns in Zeiten der künstlichen Intelligenz zum Menschen macht, ne? Können wir im Grunde wirklich von dem, was wir wissen, auf neue Zusammenhänge schließen? Können wir mit uns selber leben, mit anderen Menschen leben, mit dem Planeten leben? Das sind die großen Fragen, die Kreativität, die Fähigkeit der Schüler, wirklich neue Lösungen zu finden, auch die Originalität ihrer Lösung zu bewerten. Das wird ein neuer Bereich sein, den wir experimentell bei PISA jetzt dazu genommen haben. Und das wird spannend sein, denn das sind wirklich in meinen Augen die Zukunftskompetenzen. Ne?
Das Experimentieren, ein wichtiges Wort, was Sie da gerade genannt haben, Herr Schleicher. Frau Hasler, wie sehen Sie es von der Seite der Lehrenden? Wie kommen wir aus dieser Pandemie wahrscheinlich heraus, indem wir doch wissen, dass wir all diese Fähigkeiten, die Kreativität vor allen Dingen, anders betonen müssen, auch können, und dass sich das auch gezeigt hat in der Pandemie?
Ja, ich hoffe. Das war ja sozusagen auch mein Anfangsplädoyer. Das wäre der Wunsch, den ich an diese Pandemie, wenn wir sie denn dann überwunden haben, knüpfen würde. Und wie Herr Schleicher eben schon sagte, ich finde die PISA-Studie wunderbar, und Lernen von der Wissenschaft hat uns auch die Pandemie gelehrt, ist eine ganz wichtige Komponente. Und trotzdem habe ich es auch immer so, jetzt aus meiner anekdotischen Evidenz, so erfahren und als Lehrerin wahrgenommen, dass eben diese Schlagseite auf die Kognition durch die PISA-Studie eigentlich noch verschärft wurde und mit dem PISA-Schock gemeinsam dann noch mehr Gas gegeben wurde auf dieser kognitiven, fachlichen Seite, wo es eben nicht um Strukturwissen, sondern um das Vermitteln von Faktenwissen geht. Und das würde ich mir wünschen. So kommen wir vielleicht gut aus der Pandemie heraus.
Anjogeno, die Schülerinnen und Schüler mussten unheimlich zurückstecken in der Pandemie. Viele waren sehr traurig, dass sie wichtige Rituale wie Klassenfahrten, wie Abschlussfeiern nicht machen konnten. Mussten zu Hause sitzen, wo sonst Erleben und Spaß haben und Abnabeln vom Elternhaus wichtig gewesen war. Da zählen diese Jahre ja ganz anders als für ältere Menschen. Wie gehen Sie raus aus der Pandemie mit dem positiven erwarten, dass Kreativität, Innovation, was jetzt ja auch eingeübt worden ist, doch stärker sind?
Also genau, ein großer Abschnitt des Lebens von vielen Jugendlichen und Kindern ist jetzt quasi ein bisschen futsch gegangen. Bei mir waren es, ich habe es mal ausgerechnet, 11% meines bisherigen Lebens und wahrscheinlich dann 15-20% des Teils meines Lebens, wo ich mich gut dran erinnern kann. Und ich finde auch toll, dass jetzt mal zwischendurch gefragt wird, zum Beispiel in der PISA-Studie, wie es denn den SchülerInnen dann überhaupt geht oder wie denn die aktuelle Lage in den Schulen ist. Und ich finde, dass solche Umfragen oder so ein Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern, wie wir es vielleicht jetzt auch hier gerade haben, super wichtig ist, um zu gucken, wie es denn vorangehen kann, welche Dinge fehlen, welche Dinge man verbessern könnte. Und das hat mir leider auch ein bisschen gefehlt in den letzten 2 Jahren.
Dankeschön, Anjogeno, Landesschülervertreter in Berlin und Schulsprecher. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Aline Hasler, Schulleiterin der Lernwerft in Kiel, Andreas Schleicher, dem Bildungsdirektor der OECD, und Christine Streichert-Klevo von der SPD, der Bildungs- und Kultusministerin des Saarlands. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.